So, wir freuen uns, einen neuen Tag vor uns zu haben. Und ich möchte zu Beginn wieder mal die Verse teilweise lesen, die wir gestern Abend gelesen haben, aus 2. Buch Mose 25. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Dies aber ist von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt, Gold, Silber und Bronze, violetter und roter Purpur, Karmisenstoff, Byssus und Ziegenhaar, rotgefärbte Widerfelle, Häute von Delfinen und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk, Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Ephod und die Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Wenn wir diese Stiftshütte, an diese Stiftshütte denken, sie war eine Stiftshütte. Das heißt, die Stiftshütte ist gestiftet worden aus freiwilligen Gaben des Volkes. Und das ist äußerst wichtig. Wenn wir die Stiftshütte betrachten, ist es sehr leicht zu vergessen, woher kamen die Materialien, woraus diese Stiftshütte bestand. Es kam von freiwilligen Gaben, von allen, wie es hier heißt, von jedem, dessen Herz ihn antreibt. Das Volk Israel war jahrelang in Ägypten. Sklavenarbeit. Und ungefähr 400 Jahre lang hat das Volk in Ägypten gelebt. Und es wurde schlimmer und schlimmer, wie wir wissen, bis sie in den Sklavenlagern ohne Gehalt für Pharao gearbeitet haben. Und was sehr zu merken ist, ist, was 2. Buch Mose betont, ist, dass sie damals Schatzkämmer für Pharao gebaut haben. Schatzstädte, wo die großen Schätze von Ägypten aufgespeichert werden sollten. Aber sie litten furchtbar darunter. Das Leben war einfach Schlafarbeit, etwas zu essen, Schlafarbeit in einem ewigen Zyklus. Was ist eigentlich das Ziel des Lebens? Für viele Leute heutzutage ist es genauso eine Sklaverei wie damals. In einem ununterbrochenen Zyklus von Arbeit, Essen, Schlaf, Arbeit, Essen, Schlaf, Arbeit, Essen, Schlaf. Vielleicht fühlen wir uns manchmal, dass wir auch Sklaven sind. Ich bin Mathematiker in der neutestamentigen Welt. Die Universitätsleute waren alle griechische Sklaven. Und manchmal fühlen wir uns, dass wir diesen Zustand noch nicht gelassen haben. Und Gott hat sein Volk befreit aus dieser Sklaverei. Aber wofür? Um wieder mal auf diese Tretmühle zu leben. Arbeit, Essen, Schlaf, Arbeit, Essen, Schlaf. Nein. Als das Volk aus Ägypten kam, hat Gott es aufgefordert, wir könnten fast so formulieren, ihr Rückgehalt von den Ägyptern zu bekommen. 400 Jahre lang hatten sie ohne Geld gearbeitet und daher müssen sie etwas dafür bekommen. Und so haben sie Gold und Edelsteine Und alle diese schönen Materialien, das wir hier sehen, die haben alle diese Materialien von den Ägyptern bekommen. Und jetzt, sie hatten freie Verfügung über diese Materie. Und sie waren bereit, das zum Herrn zu geben, damit etwas für Gott in dieser Welt gebaut werden könnte. Das ist äußerst wichtig. Hier ist ein Zeugnis für Gott, wie wir gestern gesehen haben. Ein wunderbares Zeugnis. Hier diese Bundeslade aus solidem Gold oben. Das hat sehr viel gekostet. Einige Leute haben das gestiftet. Und diese Edelsteine auf der Brust des hohen Priesters hier, diese Edelsteine, Leute haben sie gestiftet, damit ein Zeugnis für Gott in der Welt aufgestellt werden könnte. Und es gibt ein sehr wichtiges Prinzip hier. Das ist auch eine Herausforderung für mich, für euch. Was bauen wir im Leben? Wofür investieren wir unsere Zeit, unser Vermögen, was für Talente uns der Herr gegeben hat? Wofür leben wir? Das Ziel des Volkes damals war, Gott zu dienen. Das Leben war mehr wie Schlaf, Arbeit und Essen. Das Ziel des Lebens damals war Gott. Das ist auch wichtig zu merken. Das Ziel für die Israeliter war nicht bloß das verheißene Land. Das war ein Ziel. Aber wie wäre ein verheißenes Land gewesen ohne Gott? Das Ziel war Gott. Und so Gott traf sie in der Wüste und sagte zu ihnen, meine lieben Leute, von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Und ihr sollt ein Heiligtum bauen in der Wüste. Und genau wie die Leute damals in ähnlicher Weise, wir machen natürlich nicht dieselbe Sache, aber wir haben die Möglichkeit, für Gott zu investieren. Ein Zeugnis für Gott in der Welt zu haben, damit Gott sich dadurch offenbaren kann. So wichtig ist es, dass wir das Werk des Herrn unterstützen. Ist es nicht wunderbar, dass es Missionare gibt überall in der Welt und ihr unterstützt sie? Und auch Leute zu Hause, die tüchtig arbeiten für den Herrn. Was für ein Vorrecht ist es, sie zu unterstützen, dass das Zeugnis vorangeht und aufrechterhalten wird? Manchmal, wir Menschen, weil wir Sünder sind, wir sehen das als eine Last. Hier war es keine Last. Es war von jedem, dessen Herz ihn antreibt. Sie wollten etwas für Gott bauen. Sie wollten etwas für die ewige Welt und in die ewige Welt investieren. Und Gott hat ihr Hebopfer gesegnet und ließ seine Herrlichkeit herniederkommen und wohnte hier in dieser Stiftshütte. Also das ist auch ein praktischer Aspekt dieser Sache, die wir oft nicht berücksichtigen. Jedes Stück, das wir hier haben, jeder Edelstein, ist gestiftet worden. Und die Arbeit, all das zu fertigen, ist von Leuten gemacht worden, die von anderen unterstützt worden sind. Also dann, wir haben gestern angefangen zu sehen, was das war, das sie gebaut haben. Und wir haben angefangen mit diesem Kernstück, diese Bundeslade und Gnadenstuhl, der Deckel darauf. Und wir haben gesehen, dass in der Bundeslade waren die Gesetztafeln. Und ich möchte jetzt lesen, was darauf stand. In 2. Buch Mose, Kapitel 20, und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigen aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigkeiten ausspricht. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Schabbat für den Herrn deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Und eine kurze Zusammenfassung dieser Worte war auf die 2 steinernen Tafeln in der Bundeslade. Und gestern haben wir angefangen zu sehen, dass die erste Betonung hier ist auf 2 gründliche Tatsachen. Erstens, dass Gott der Schöpfer ist. Und zweitens, dass Gott die Quelle des moralischen Gesetzes ist. Und wir haben sehr kurz gesehen, wie wichtig diese 2 Begriffe sind. Zunächst, dass Gott der Schöpfer ist. Das befreit uns von der Sklaverei, der Abgötterei und von der Hoffnungslosigkeit des Atheismus. Aber dann kommen wir zu der Frage der Quelle der Sittlichkeit. Ist Sittlichkeit gültig? Woher kommt es? Ist es einfach eine Geschmackssache? Und hier merken wir etwas sehr Interessantes in unserem normalen Alltag. Und das heißt, dass die Leute entschuldigen sich für ihr Benehmen und klagen sich gegenseitig an. Wenn ich dich haue mit meinem Faust sozusagen, du sagst, du sollst das nicht getan haben. Wieso denn? Und wenn ich zu dir sagen würde, das ist einfach Geschmackssache, wenn ich einfach so hauen will, dann das ist mein Geschmack, dann hättest du Einwände, weil du glaubst, dass es einen Maßstab gibt, dass ich einhalten soll. Das ist äußerst wichtig. C.S. Lewis hat es in einem Buch sehr, sehr deutlich formuliert, dass diese einfache Tatsache, dass wir von anderen ein gewisses Benehmen erwarten, beweist, dass wir alle, auch wenn wir es nicht erkennen, dass wir an einen Maßstab glauben, das außerhalb von uns beide ist. Paulus hat es auch formuliert in Römer Kapitel 1 und 2 und er zeigt uns vor allem in Kapitel 2, Vers 14 bis 16, dass dieses Phänomen beweist, dass die Menschen das Gesetz, einen moralischen Begriff auf ihren Herzen aufgeschrieben haben. Römer Kapitel 2 heißt es in Vers 14, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Das heißt, dieses Phänomen, dieser Prozess von gegenseitigen Anklagen und Entschuldigen ist eine sehr wichtige Bestätigung, dass was die Stiftshütte hier behauptet, die Wahrheit ist, dass das Gesetz unabhängig von uns ist, von außen kommt und in uns eingelegt worden ist von dem Herrn. Natürlich, manche Leute haben unterschiedliche Meinungen, was richtig ist und was falsch ist. Aber was interessant ist, wenn man ringsum die Welt betrachtet, es gibt Grundmaßstäbe, die gemeinsam sind. Du sollst nicht stehlen. Es gibt Unterschiede, wie viele Frauen ein Mann haben darf, aber dass keiner darf eine beliebige Frau haben, ist in fast allen Ländern der Fall. Und das ist ein Beweis, diese Gemeinsamkeiten, die wir im moralischen Bereich beobachten, ist ein Indiz, eine Bestätigung, dass irgendwo, von irgendwoher, von Gott natürlich glauben wir, ist diese moralische Urteilsfähigkeit und Begriff bekommen. Es ist keine Geschmackssache. Aber in unserer modernen Welt wissen wir, dass es fast zu Geschmackssache geworden. Wir sagen nie, du sollst keine Wildpilze mögen. Das wäre verrückt. Das ist einfach eine Frage des Geschmacks. Und viele Leute heutzutage denken, dass Sittlichkeit ähnlich ist. Und das Wort soll einfach abgetan. Und es ist sehr wichtig, dass ein Zeugnis in der Welt existiert von der wahren Quelle des Moralitätsbegriffs. Andere Leute meinen, dass es einfach ein Produkt der sozialen Evolution ist. Oder von einem, könnte man formulieren, eine soziale Vereinbarung. Wenn du dich nicht benimmst mir gegenüber, dann werde ich mich nicht benehmen dir gegenüber. Das klingt sehr gut und wird von vielen Leuten geglaubt. Aber der Haken ist, wenn ich genügend Macht habe, dass es mir nichts ausmacht, was du gegen mich tust, dann was wirst du sagen? Und so oft in der Geschichte, vor allem durch Diktaturen, wir sehen es bei Stalin und Pol Pot und so weiter und so fort, Wenn Leute die Macht haben, dann es nützt ihnen nicht zu sagen, ja, du sollst benehmen, mir gegenüber. Dir gegenüber? Du machst mir nichts aus. Was ist deine Generation, sagte Stalin. Und so das scheitert genau an dem Punkt, wo wir brauchen eine Verteidigung. Nein. Die Moralität kommt von höher. Und die Gefahr ist, dass die Menschen sehen nicht, was es bedeutet, diese Werte abzuschaffen. Wenn es keinen Gott gibt, sagte Dostojewski und Nietzsche, ist alles erlaubt. Und im Kommunismus sehen wir das sehr deutlich. Wir haben versucht, Gott abzuschaffen und einen Wert für den Menschen beizubehalten. Das war nicht erfolgreich. Und mit wie vielen Leuten habe ich gesprochen, in Russland vor allem, aber woanders? Ich habe keinen Sinn. Ich habe keinen Sinn. Und die sehen diese Worte von Dostojewski fast wie eine Prophetie, ihre Situation jetzt. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Wir brauchen für die Stabilität und Glaubwürdigkeit des Moralitätsbegriffes einen Gott, das alles unterstützt sozusagen. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es kein Gericht. Und das für viele Leute ist ein Anlass zur Freude. Aber das ist sehr oberflächliches Denken. Ein Gott, der nicht richtet, ist kein Gott der Liebe. Liebe und Gericht sind einfach Kehrseiten derselben Sache. Ein Gott, der letzten Endes nicht hasst, alles, was das Leben verdirbt, ist kein Gott der Liebe. Und die Frage ist, gibt es einen Gott, der diese Grundwerte der Menschheit verteidigt und unterstützt? Und hier ist die Antwort dazu in der Stiftshütte. Im Thron Gottes selbst. Die Grundwerte. Und in unserer modernen Welt, wo sind die Grundwerte? In der Ehe. Wo sind die Grundwerte, wenn es zu Eigentum kommt? Wo sind die Grundwerte, wenn es zum Wert des Lebens kommt? Wenn wir an Abtreibung, Euthanasie und so weiter denken. Hier sind Gebiete, wo vor allem wir brauchen Christen, die denken und sie bereit sind, wirklich ein Zeugnis in die Welt zu geben. Und hier auf diesen zwei Tafeln sind grundlegende Gedanken, die äußerst wichtig sind, auch in der modernen Debatte. Gott nicht nur der Schöpfer des Alls, sondern derjenige, der hinter der Sittlichkeit steht, der sagt, dass wir einen Wert haben, dass wir Menschen ihm nicht gleichgültig sind. Der sagt auch, dass seine Werte aufrecht gehalten werden müssen. Das ist alles, was in dieser Bundeslade, was diese Bundeslade zu uns zu sagen hat. Und so, man kann sofort sehen, dass das ein sehr großes Themenbereich ist, worüber man stundenlang sprechen könnte. Ein äußerst wichtiges Themenbereich. So, zwei Dinge. Gott ist der Schöpfer, der Allmächtige, der sein Universum sozusagen außerhalb von sich geschaffen hat. Gott ist der, der hinter der Moralität steht. Er hat uns alle mit einem Gewissen ausgestattet. Und unser Gewissen ist gebunden mit seinem Gesetz. Und wir sind moralische Wesen. Wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind moralische Wesen. Beide werden jetzt durch die Göttin der materialistischen Evolution heute erklärt. Und so oft höre ich fast jeden Tag, anhand solcher materialistischer Argumente wird Gott total abgeschafft. Es ist ein großer Kampf für diese Dinge, Zeugnis zu geben. Ein sehr großer Kampf. Aber wenn wir diese Frage stellen, dass Gott hat Werte, und wir sehen hier in dieser Bundeslade, dass diese Werte absolut sind, dann taucht die große Frage auf, wie kann ein Mensch zu Gott kommen? Der Weg zu Gott. Und so wollen wir uns auf diesen Weg begehen und einige Lektionen lernen über den Weg zu Gott. Und wir werden merken, und ich werde versuchen, das zu beweisen unterwegs, dass auf den direkten Weg in die Gegenwart Gottes hinein, alles spricht zu uns von Jesus Christus. Das heißt, die sind damals Geräte gewesen. Ein Altar, ein Waschbecken, ein Räucheraltar, Bundeslade. Sie waren Möbelstücke, Geräte. Aber der Weg zu Gott jetzt ist eine Person. Ich bin der Weg, sagte Jesus. Ich bin der Weg. Und so wir werden feststellen, dass diese unterschiedlichen Möbelstücke sprechen zu uns von unserem Herrn. Also, wir stehen ein bisschen zurück von der Sache und wir schauen diese Stiftshütte an. Es gibt jetzt ein Modell der Stiftshütte in der Wüste in der Nähe von Eilat in Israel. Und wir stellen uns vor, dass wir kommen durch die Wüste und wir sehen von der Ferne und wir sehen diese sehr schöne Stiftshütte in der Ferne. Der erste Eindruck natürlich ist, diese glänzende weiße Leinwand, diese Umzäunung, 100 Ellen mal 50 Ellen. Eine Elle ist ungefähr die Länge von hier bis hier, so ein halbes Meter. So 50 mal 25 Meter. Und man sieht diese sehr schöne Umzäunung in der Wüste. Weiße Leinwand. Und als Mathematiker ist es offensichtlich klar, wenn man ein Viereck zeichnet auf einem Blatt Papier, macht man eine Innenseite und eine Außenseite, nicht wahr? Das ist eh klar. Und wir sehen es buchstäblich in dieser Situation in der Wüste, dass Gottes Haus eine Innenseite hat und eine Außenseite. Das war sehr deutlich zu sehen damals. Heutzutage finden die Leute das ein bisschen schwierig manchmal. Zu glauben, dass Gottes Haus eine Innenseite und eine Außenseite hat. Und dass nicht jedermann automatisch zu Gottes Haus gehört. Das ist natürlich eine große Geschichte. Merken wir das einfach. Weil damals, wenn wir einfach auf der Ebene des ersten Eindrucks denken. Hier war Gottes Haus glänzend weiß. Hat sowas eine Bedeutung? Es könnte sein. Ich gehe ab und zu mal zu Hochzeiten. Du auch wahrscheinlich, oder? Wie wird die Braut normalerweise bekleidet? In Schwarz? Habe es nie gesehen. In Weiß. Was? Warum ist das? Ist das eine beliebige Sache? Nein. Es ist ein Ausdruck der Reinheit. Diese weiße Kleidung, die Braut rein für ihren Mann. Im Neuen Testament, in der Offenbarung, und das soll ein Thema für uns sein etwas später, finden wir wieder mal eine Stiftshütte am Ende des Buches. Aber diese Stiftshütte ist sehr kompliziert. Sie ist zugleich eine Stadt und eine Braut. Und wir merken, dass sie gekleidet ist in der Offenbarung. Diese Stiftshütte, die eine Stadt ist, die eine Braut ist, sie trägt Kleider. Wir lesen zunächst Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, dort ist es, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ein sehr kompliziertes Metapher. Eine Stadt, eine Braut, ein Zelt, eine Stiftshütte. Und geschmückt. Und die Kleidung, Kapitel 19, Vers 8, vielleicht Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr würde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand sogar. Glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also in diese genaue Beschreibung möchte ich jetzt nicht eingehen, nur zu zeigen, dass für die Leute damals wie auch heute diese weiße Leinwand war ein Symbol der Reinheit, der Heiligkeit. Hier ist die Wohnung eines Heiligen Gottes. Und von der Ferne sah man glänzend in der hellen Sonne der Wüste die Reinheit Gottes Hauses. Und auch in der alten Welt sah man das deutlich ein, dass es ein Symbol war, dass es geht nicht bloß um buchstäbliche Dinge, sondern um geistliche Dinge. Lesen wir zum Beispiel im Psalm 118. Psalm 118. Vers 19. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen, ja, will ich preisen. Öffnet mir, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit. Hier ist ein Bildsprache. Und sie sahen vollkommen ein, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist und dass man gerecht sein muss, um in das Haus Gottes zu gehen. Aber mehr und vielleicht tiefer noch. Innenseite und Außenseite. Was eigentlich macht in diesem tiefsten Sinne die Differenz zwischen Innenseite und Außenseite? Gottes Heiligkeit. Und als Gedächtnishilfe, wir können merken, dass diese Umzäunung etwas mehr als 2 Meter hoch war. Nur als Gedächtnishilfe, höher als ein Mensch. Gottes Gerechtigkeit ist höher als ein Mensch, nicht wahr? Und das ist ein Problem für uns. Gottes Maßstäbe sind klar in der Bundeslade, aber keiner hat sie eingehalten. Und so kommt noch stärker die Frage, wenn Gott so gerecht ist, so heilig ist, so rein ist, wie kann ein Mensch zu Gott kommen? Ist die Situation hoffnungslos? Nein, es gibt eine Tür. Es gibt eine Tür. Damals gab es eine Tür. Es gibt auch heute eine Tür. Und das ist sehr einfach, nicht wahr? Aber ich finde immer wieder, dass diese Stiftshütte ein Denkmodell ist, das hilft uns, Dinge deutlich zu begreifen, die klar im Neuen Testament gesagt werden. Das möchte ich als Grundprinzip der Auslegung betonen. Das heißt, es ist nicht die Frage, dass man benutzt die Stiftshütte, um unserer Fantasie zu helfen, um neue Lehre zu entwickeln, sondern umgekehrt. Die Lehre ist klar im Neuen Testament. Und jetzt, ich benutze die Stiftshütte auf dem Niveau, wo ich sie als sozusagen als Gleichnis, als Gedächtnishilfe an gewisse deutliche Lehre des Neuen Testaments zu erinnern. Ich darf natürlich nicht die Stiftshütte benutzen, um eine Lehre zu entwickeln, das wir nirgends im Neuen Testament finden. Aber wenn das eine Gedächtnishilfe sein kann, und ich finde überall in der Welt, wo ich hingehe, dass die Leute, auch die Klugsten, können das sehr leicht verstehen. Es gab eine Tür. Es gab nur eine Tür. Das ist klar, nur eine Tür. Das ist nicht so leicht zu sagen in der heutigen Welt, oder? Es gab sehr viele Wege zu der Tür. Man könnte so kommen oder so kommen oder so kommen, aber nur eine Tür. Ich bin die Tür, sagte Jesus. Johannes 10, Vers 9. Ich bin der Weg, ein Absolutheitsanspruch, dass er die einzige Tür ist. Ist das wichtig? Das ist wahnsinnig wichtig für unsere moderne Welt. Weil in einer pluralistischen Gesellschaft werden wir zunehmend kämpfen müssen für die Einzigartigkeit Jesu Christi als die Tür. Ist es nicht so? Petrus hat es so deutlich gesagt, Apostelgeschichte Kapitel 4. In keinem anderen gibt es Heil. Vers 12. In keinem anderen ist es Heil. Nur in Jesus Christus. In unserem Dom in Canterbury gibt es manchmal Multireligionen-Gottesdienste, wo der Name Jesus darf nicht erwähnt werden, falls es jemand irgendwie Schwierigkeiten gibt. Und sehr viele Leute kommen und sagen, in einer immer kleiner werdenden Welt, man darf nicht sagen, dass Jesus der einzige Weg ist. Das kann nur Schwierigkeiten, Unruhe. Diese Art Absolutheitsanspruch ist nicht zu tolerieren. Was jetzt absolut geworden ist, ist Toleranz. Interessanterweise. Man kann nicht tolerieren, dass Jesus der einzige Weg ist. Und wenn Leute mich fragen, warum glaubst du, dass Jesus der einzige Weg ist? Ich sage, Jesus konkurriert mit niemandem. Wieso denn? weil mir etwas anbietet, das keiner anderen mehr anbietet. Konkurriert mit niemandem. Niemand anders kommt zu mir und sagt, ich bin für deine Sünden gestorben. Der sagt, dass ich dein Schöpfer bin. Ich habe dich geschaffen. Du hast gesündigt. Du erreichst nicht die Maßstäbe meines Charakters. Und ich bin für dich gestorben. Niemand anders. Niemand anders bietet mir Gewissheit der Rettung an. Ist einzigartig, konkurriert mit niemandem. Und das ist äußerst wichtig zu sehen. Und wenn die Stiftshütte uns helfen kann, die Einzigartigkeit der Rettung Jesu zu begreifen aufs Neue, dann haben wir etwas erreicht. Dann wird es uns Mut geben, uns ermutigen, in dieser Welt senkrecht für seine Einzigartigkeit zu stehen. Weil der Druck heutzutage ist kolossal, Kompromisse in diesem Bereich zu machen. Wenn man für seine Einzigartigkeit steht und für die Grundwerte der Bibel steht, wird es zunehmend schwierig. Und es wird nur eine winzig kleine Änderung in einigen Ländergesetze bedeuten, ehe wir in große Minderheitsschwierigkeiten geraten. Es gibt Universitäten in Großbritannien, wo wenn Studenten bekennen, dass sie an das glauben, was Paulus über Homosexualität in Römer 1 glauben, dann dürfen sie die Studenten, das Studentengebäude nicht benutzen. Zunehmender Druck gegen die moralischen Maßstäbe der Bibel und gegen Christus selbst. So, die Stiftshütte kann uns helfen. Es ist so einfach. Man kann es mit Kindern benutzen. Man soll es mit Kindern benutzen. Es gibt nur eine Tür. Viele Wege zur Tür. Es wäre interessant, nicht wahr, alle die Leute zu befragen in diesem Raum. Was, 120 Leute? 120 verschiedene Wege, denke ich, zur Tür. Aber alle zur selben Tür gekommen. Wir könnten ein Buch schreiben, denke ich, aus diesem Raum, wenn jeder beschreiben würde, wie oder sie zu dieser Tür gekommen ist, aber alle zur selben Tür. Diese Tür bestand aus Leinwand, aber auch mit sehr schönen Farben drauf. Und die hebräische Farbenidee war sehr unterschiedlich von unseren Farbenideen. Wir sehen eine Farbe, wir sehen ein neues Kleid, eine Frau hat ein neues Kleid. Das ist sehr schön. Oft fehlen mir die Worte natürlich, um die Schönheit zu beschreiben, aber das ist normal. Aber für einen Hebräer war es anders damals, weil diese Farben waren oft sehr teuer. Die hatten nicht die moderne Technik, um Farben zu entwickeln und zu mischen. Und zum Beispiel, diese Scharlach, das dort war, war aus dem Blut eines Wurmes gemacht. War äußerst teuer. Interessant zu merken, dass auch auf der Tür war etwas Blut. Eine der Farben ist aus Blut gemacht. Und es war im Wesentlichen vier Aspekten dieser Tür. Und hier können wir sie auch als Gedächtnishilfe benutzen. Einfach als Gedächtnishilfe an Dinge, die ausdrücklich im Neuen Testament vorkommen, zu erinnern. Erstens, blau. Blau in fast jedem Stamm der Erde ist die Farbe des Himmels. Und ich stelle eine einfache Frage. Wenn wir an den Himmel denken, dort ist es oben, Blau? In Zusammenhang mit der Tür ist das ein wichtiger Begriff. Und das Neue Testament antwortet ja. Wie ist es, dass Jesus die Tür ist? Die Tür. Schöne Blau sieht man hier. Ich bin vom Himmel herniedergekommen. Er war der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Johannes Kapitel 3. Einzigartig, weil er aus dem Himmel herniedergekommen ist. Und daher, das ist ein Teil seiner Qualifikation, die Tür zu sein. Weil er Gottes Sohn von der Himmel. Eine sehr einfache Gedächtnishilfe. Aber ein sehr wichtiger theologischer Begriff. Diese Purpur, auch eine sehr teure Farbe, so teuer, dass wenn Menschen ein Kleid aus Purpur hatten, die hebräische Reaktion wäre nicht, wie schön, wie wunderschön, sondern man müsste adlig oder ein König sein, sowas tragen zu können. Und wie ein Bibelwörterbuch deutlich sagt, das macht sehr leicht die bildhafte Benutzung der Sprache, der Farben für die Hebräer. Purpur war für sie die Farbe des Königs. So, ich stelle meine Frage wieder. Dieser Begriff des Königs, hat das etwas mit der Tür zu tun? Das Neue Testament antwortet, ja. Was ist die Grundbekenntnis eines Christen? Jesus Christus ist Herr. Die haben ihn, die Tür, sogar in Purpur bekleidet und seine Herrschaft und sein Königsein verspottet. Nicht wahr? Und dort stand er vor Pilatus in Purpur, als sie ihn lächerlich machten. Aber er war der König. Schau mal, wir können es vielleicht so formulieren. Wenn man zu dieser Tür kommt, durch diese Tür im geistlichen Sinne zu gehen heutzutage bedeutet, an einigen Tatsachen zu glauben, dass er vom Himmel kommt. Dass er der König ist. Scharlach, habe ich schon gesagt, Blut eines Würmers. Auch Blut auf der Tür. Und in seiner Eigenschaft als die Tür, ist das ein wichtiger Begriff? Natürlich. Grundwichtig und wird betont hier durch den Brandopferaltar. Aber auch auf die Tür sieht man das. Blut. Ist das wichtig, wenn es zu seiner Eigenschaft als Tür kommt? Grundwichtig. Er ist für mich gestorben. Aber wir merken es hier, diese Tür ist auch aus Leinwand gemacht. Leinwand? Weißer Leinwand? Reinheit? Ich stelle meine Frage. Zum vierten Mal. Dieser Begriff der Reinheit, hat es etwas zu tun mit der Eigenschaft des Herrn Jesus als die Tür? Äußerst wichtig. In ihm war keine Sünde. Er tat keine Sünde. Er dachte keine Sünde. In ihm war keine Sünde. Er war sündenfrei. Vollkommen weiß. Ist das wichtig? Seine Einzigartigkeit als der von Himmel herniedergekommen ist. Seine Einzigartigkeit als der Herr. Seine Einzigartigkeit als der für uns gestorben ist. Seine Einzigartigkeit als der einzige Mensch, der nie gesündigt hat. Alle Grundeigenschaften
die nötig sind, dass er als Tür funktioniert. Und ich betone, das ist nur ein Gedächtnishilfe. Du sagst, haben die Hebräer damals das alles verstanden? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber Gott hat das als ein Schatten vorgeplant. Und ich sehe es als gerechtfertigt, wenn wir das vorsichtig benutzen als Gedächtnishilfe, um an grunddeutliche Wahrheiten des Neuen Testamentes uns zu erinnern. Und wenn du zu mir sagst, ah, das ist lauter Fantasie, ich sage, okay, vergiss die Stiftshüter, aber ist es nicht wahr, dass Jesus von dem Himmel herniedergekommen ist? Ist es nicht wahr, dass er sündenfrei war? Ist es nicht wahr? Die sind äußerst wichtige Begriffe, auch wenn man sie nicht so sieht. So ist es sehr wichtig, diese feinen Unterschiede vor unseren Augen zu behalten. Ich versuche das nicht aus der Stiftshütte zu beweisen, sondern einfach auf dieser Ebene die Stiftshütte als Gedächtnishilfe zu benutzen. Früher war es nicht so. Die Tatsache, dass hier ein Zeugnis für den Schöpfer, das ist eindeutig klar. Darüber gibt es keine Rede. Die Frage, dass es sagt, dass der Schöpfer steht hinter der Moralität, das ist direkt klar aus der Stiftshütte. Jetzt versuche ich nur ein Beispiel zu geben, dass die Stiftshütte auf mehreren Niveaus benutzt werden kann. Und so sehen wir, dass der Eingang einzigartig spricht zu uns von unserem Herrn. Das wäre nicht schlecht, vielleicht eine Pause zu machen.